Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich möchte ein Wort sagen, das Wort Danke an die Frauen, die wir heute Abend kennenlernen werden, besser kennenlernen werden, ehren werden.
Der amerikanische Wahlmünchner Terry Swartzberg steht unter dem Eingangsportal des Münchner Justizpalastes. Hinter diesen Mauern sind während der NS-Diktatur die Mitglieder der Weißen Rose und noch viele andere zum Tode verurteilt worden. Heute soll hier an 18 Freiheitskämpferinnen erinnert werden, die dem Nationalsozialismus zum Teil schon in den 1920er Jahren Widerstand entgegengesetzt haben. Terry Swartzberg hat in den letzten Wochen und Monaten Schülerinnen und Schüler angeleitet, ihre Biografien zu recherchieren.
Und es ist keine Überraschung, dass diese Frauen sich so gegen die Nazis gestellt haben, weil Frauen damals mussten, wie heute, um ihre Rechte, Wahlrechte damals, um Besitzrechte, um Recht auf Bildung kämpfen.
Einer der jungen Leute, die Swartzberg seit Jahren ehrenamtlich für die Erinnerungsarbeit begeistert, hat einen Beamer aufgebaut, mit dem er gleich die Fotos der 18 widerständigen Frauen an die Fassade des Justizpalastes werfen wird. Zwei Schülerinnen treten ans Mikrofon.
Wir sind von den Neuhofschulen, mein Name ist Romy.
Und ich bin die Pia.
Und wir sind kurz hier, um euch ein bisschen zu erklären, was wir hier heute mitgebracht haben und was unser Beitrag für diese Veranstaltung heute ist.
Die Rosenheimerin Emma Hutzelmann zum Beispiel hat mit ihrem Mann russische Kriegsgefangene mit Lebensmitteln und auch Waffen versorgt. Lotte Brandt und ihr Mann haben jüdischen Münchnern die Flucht vor den Nazis ermöglicht. Oder die Wiener Juristin und Ärztin Ella Lingens. Sie hat ganze Familien versteckt und jüdischen Menschen zur Emigration verholfen, kam dafür nach Auschwitz und hat anschließend im Münchner Frauenaußenlager Agfa Kamerawerke als Ärztin Häftlinge behandelt. Ihre Geschichten und Gesichter werden uns hier wieder gegenwärtig. Gerade wird das Foto von Ella Lingens an die Wand des Justizpalastes geworfen und ihre Biografie verlesen.
Der Engel von Auschwitz, so dein Spitzname, weil du als Ärztin im Konzentrationslager so viele Menschenleben gerettet hast. Du wurdest 1908 in Wien geboren. Nach abgeschlossener Ausbildung zur Juristin hast du Medizin studiert.
Eine der Schülerinnen, die die Biografien recherchiert haben, ist Pia Tölksdorf. Sie war völlig überrascht, dass neben der Weißen Rose hunderte von Menschen in München Widerstand gegen die NS-Diktatur geleistet haben und vor allem, dass so viele Frauen unter ihnen waren.
Ich habe das Gefühl, gerade in der heutigen Zeit denken sich viele ja, es ist selbstverständlich so, dass Frauen auch vor allem die Rechte haben, die sie jetzt haben. Aber man muss nicht weit in der Welt rumschauen und dann sieht man schon Länder, in denen Frauen unterdrückt werden und alles Mögliche. Und ich finde es einfach total wichtig, dass man nicht vergisst, dass diese Frauen dafür gekämpft haben. Weil ich glaube, das große Risiko ist, dass wenn man es für selbstverständlich ansieht, dass sich dann diese Zeit eben wiederholen könnte und dass dann alles, was diese wunderbaren Frauen quasi geschafft haben, dass es wieder alles zunichte gemacht wird.
Liebe Dotte, Fürst Ramdor, geboren 1913, gestorben.
Terry Swartzberg hat eine bunte Mischung aus Menschen zusammengebracht, die hier am Mikrofon die Biografien der Widerständlerinnen vortragen. Die Tochter eines NS-Verfolgten, der im Todestrakt des Gefängnisses München-Stadelheim saß. Junge Leute. Die Präsidentin des Landgerichts München I. Oder Laura Altmann vom Haus der Frauengeschichte in Bonn, die eben die Geschichte von Ella Lingens vorträgt.
Ich finde es sehr wichtig, dass wir diesen mutigen Frauen ein Gesicht geben, dass wir an sie erinnern, dass wir ihre Geschichten erzählen, weil sie bis heute so sehr unsichtbar gemacht wurden und wir sie unbedingt kennen sollten.
Frauen sind ja eigentlich eher im Schatten.
Ja, das stimmt. Und das liegt daran, dass auch viele, viele Frauen ihren Widerstand nicht als solchen angesehen haben und dass sie auch oft nicht so laut drüber gesprochen haben wie Männer.
Im Gegensatz zur NS-Diktatur müssen wir heute kaum noch unser Leben riskieren, wenn wir für Demokratie oder den Respekt vor Minderheiten eintreten wollen, sagte der bayerische Justizminister Georg Eisenreich bei der Gedenkveranstaltung vor seinem Ministerium.
Das Leichteste ist zunächst einmal Nein zu sagen. Wenn jemand am Arbeitsplatz, am Gartenzaun, am Stammtisch, auch in der Familie anfängt zu hetzen, Hass zu verbreiten, gegen Gruppen diskriminierend vorzugehen. Die fühlen sich ermutigt, wenn Beifall kommt, aber die sind auch schnell gestoppt oder zumindest gebremst, wenn es Widerstand gibt. Und dieses Nein ist unglaublich wertvoll, weil nicht immer ist ein Polizist dabei. Nicht immer handelt es sich gleich um eine Straftat, dass die Staatsanwaltschaften und die Polizei einschreiten können.
Guten Morgen, Frau Lindert.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
Guten Tag, es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
Die Schülerinnen und Schüler der Münchner Neuhofschulen haben auch ein fiktives Interview mit der Münchner Sozialdemokratin Margot Linsert geschrieben und aufgezeichnet, um damit an sie zu erinnern.
Nun, ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie mein Volk unterdrückt und ausgebeutet wurde. Die Ungerechtigkeit und die
Margot Linsert, die 1909 in Berlin geborene Tochter von zwei Sozialdemokraten, trat als Jugendliche dem Internationalen Sozialistischen Kampfbund ISK bei und baute ab 1930 in München sozialistische Jugendgruppen auf. Mit ihrem Mann übernahm sie 1933 ein Lebensmittelgeschäft in der Fürstenrieder Straße 46.
Unser Laden war auch eine Art Anlaufstelle für ISK-Mitglieder aus dem Norden, die fliehen mussten. Wir hatten ein bestimmtes Zeichen vereinbart. Also, wenn einer in den Laden kam und einen Hutzucker, der ja nicht mehr üblich war, den hat man früher zum Einmachen gebraucht, wenn einer also einen Hutzucker verlangte, dann wussten wir, das ist einer von uns. Dem müssen wir jetzt weiterhelfen.
Im Jahr 2004 besuchte der damalige Münchner SPD-Chef Franz Marget die 95-Jährige zu ihrem Geburtstag, um sie mit einer Medaille zu ehren.
Das ist die Willy-Brandt-Medaille. Das ist die höchste Auszeichnung, die die SPD für verdiente Mitglieder bereithält. Und die darf ich dir jetzt im Namen des Parteivorstandes überreichen.
Jetzt muss ich Ihnen zeigen, wo er bei uns ist, der Willy Brandt. Wir machen die Tür da hinten mal zu, dann sehen wir ihn. Der ist nämlich immer bei uns.
Gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig druckte Margot Linsert Flugblätter gegen das Naziregime. Während er sein Motorrad durch die Münchner Arbeiterviertel steuerte, saß sie hinten drauf und warf die Blätter ab. Die Mitglieder des ISK kamen auch auf die Idee, Parolen mit Silbernitrat auf Hauswände zu schreiben, die sich dann erst bei Tageslicht in die Mauern einätzten und sichtbar wurden. 1938 flog der ISK dann auf und Ludwig Linsert kam für 2 Jahre ins Gefängnis. Auch Margot wurde damals von der Gestapo verhört.
Da kam einer zu mir und ich sollte ihm was erzählen und sollte ihm was erzählen, mit wem wir beieinander waren und wo wir waren und so. Und haben es gedroht, haben es gesagt, meine Tochter, die war kein Jahr alt. Die nehmen die Tochter und stecken sie irgendwo in ein Heim. Aber ich habe nichts gewusst.
Das NS-Regime ist überall in Bayern mit äußerster Brutalität gegen Oppositionelle und Widerständler vorgegangen und hat Druck auf die Bevölkerung ausgeübt. Auch in Landshut. Das Landshut-Museum hat die Auswirkungen und das Verhalten der Menschen damals unter die Lupe genommen und zeigt die Ergebnisse gerade ein Jahr lang in der Ausstellung Landshut im Nationalsozialismus.
Dem Bereich, in dem es um das Verhalten der Bevölkerung geht, also zwischen Zustimmung und Widerstand, das sind diese beiden Extreme. Wir haben es mit verschiedensten Verhaltensweisen zu tun, natürlich der Anpassung oder dem Wegducken oder dem Zustimmen und dem Mitmachen.
Die Kuratorin Doris Danzer erzählt zum Beispiel vom Landgerichtsdirektor Ignaz Tischler, der nach der Pogromnacht 1938 zu einem Mitarbeiter sagte, er würde die Plünderer vor Gericht stellen, wenn er etwas zu sagen hätte.
Der wurde denunziert von einem Kollegen, der war bei der SA. Und dann hat man Tischler durch eine Volksmenge aus seinem Wohnhaus rausgetrieben. Und diese Menge an Leuten hat ihn dann einmal durch die Stadt getrieben, mit einem Schild umgehängt, ich bin ein Volksverräter. Und Tischler hat dann nach dem Vorfall die Stadt verlassen.
Zum Glück fand Tischler in München eine neue Stelle und wurde nur dank seiner juristischen Kontakte nicht vor Gericht gestellt. Anders erging es Maximilian Frammelsberger, dem Pfarrer von Obergleim, der in seinen Predigten gegen die Nazis wetterte und deswegen schon 1933 für einige Tage im Landshuter Landgerichtsgefängnis in sogenannte Schutzhaft kam, später auch ins KZ Dachau.
Er hat aber trotzdem weitergemacht. Er hat sich durch diese Maßnahme nicht einschüchtern lassen. Er hat dann Korrespondenz geführt mit Soldaten aus der Gegend, entweder Bekannte oder auch Soldaten, die verwandt waren mit ihm, die eben an der Front waren, und hat in diesen Briefen auch immer wieder ganz offen ausgedrückt, wie sehr ihm beispielsweise die Propaganda, die NS-Propaganda, als Heuchelei vorkommt, was alles verschwiegen wird, was alles getan werden müsste, um die Fortsetzung des Krieges zu unterbinden.
Die Propaganda hat aber auch alle Achtung bei den Leuten verloren, weil sie die andauernden schweren Rückschläge, die wir erleiden, in Glück für uns umzumodeln versucht. So viel prächtige Leute fallen. Und wofür? Wäre es nicht besser für die Stimmung des Volkes, diesen Kampf jetzt noch rechtzeitig abzublasen? Warum begreift man nicht, dass das Volk vollständig zermürbt ist? Wir möchten wieder ein freies Volk werden, keine Sklaven.
Einer dieser Briefe fiel in die Hände der Zensur und Frammelsberger kam in Gestapohaft nach Regensburg. In einem Bericht der Gestapo heißt es:
Seine Ausführungen sind geeignet, das Siegvertrauen des Volkes zu erschüttern, seinen Willen zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen und dem Feinde zu nützen. Da der Brief an einen Soldaten gerichtet war, musste Frammelsberger damit rechnen, dass er auch von anderen Soldaten gelesen worden wäre. Ausdrücklich zu bemerken ist, dass Frammelsberger bei seiner Vernehmung von seiner staatsfeindlichen Gesinnung und Haltung nicht abgebracht werden konnte. Nur eine entsprechend harte Strafe wird ihm das Verwerfliche seiner Handlungsweise klarmachen.
Man warf ihm Wehrkraftzersetzung vor. Darauf stand während des Zweiten Weltkriegs die Todesstrafe. Maximilian Frammelsberger starb 2 Monate nach seiner Verhaftung wohl an den Folgen von Misshandlungen und der Haftbedingungen.
Er ist wirklich einer der wenigen Geistlichen, die offen Kritik geäußert haben am Regime und die in Kauf genommen haben, dass sie mit ihrem Leben bezahlen.
Auch in Landshut war die Schutzhaft eine Terrormaßnahme des NS-Regimes. Ohne Gerichtsbeschluss konnte der Staat jedweden vorbeugend und auf unbestimmte Zeit inhaftieren. Die Opfer durften keinen Anwalt einschalten und erfuhren nicht einmal, wie lange und warum sie festgehalten wurden.
Die Schutzhaft kann als Zwangsmaßnahme der Geheimen Staatspolizei zur Abwehr aller volks- und staatsfeindlichen Bestrebungen gegen Personen angeordnet werden, die durch ihr Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Volkes und Staates gefährden. Schutzhafterlass von 1938, Paragraph 1.
Das war eine der effektivsten Maßnahmen, um unglaublich schnell viele Menschen, die missliebig waren, auszuschalten, um eine Gesellschaft zu formieren, wie man sie sich eben vorgestellt hat. Diente dazu, Menschen mundtot zu machen und die Bevölkerung zu terrorisieren und abzuschrecken, in ähnlicher Weise, wie die Verhafteten es getan haben, zu handeln.
Doris Danzer vom Landshut-Museum kennt viele Fälle von Menschen, die nach der Schutzhaft sogar noch auf unbestimmte Zeit im KZ verschwanden.
Schutzhaftbefehl vom 29.03.1934 für Anna Kohlbeck. Die Vorgenannte hat sich in letzter Zeit in sehr abfälliger Weise über die derzeitige nationale Regierung geäußert. Im Interesse der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung war die Schutzhaft zu verhängen, da derartige Äußerungen geeignet sind, Beunruhigung unter der national eingestellten Bevölkerung zu erregen.
Ab 1938 galt dann:
Die Schutzhaft ist grundsätzlich in staatlichen Konzentrationslagern zu vollstrecken.
Betroffen waren sogar Menschen, die sich vor 1933 gegen die Nazis geäußert hatten oder auch nur in einer Gewerkschaft organisiert waren, wie der Landshuter Metallarbeiter Alois Grassl, der sich seit Jahren nicht politisch betätigt hatte und doch immer wieder in Schutzhaft kam. 1944 sogar ins KZ Flossenbürg. Sein Tagebuch über diese Zeit ist in der Ausstellung zu sehen. Neben politisch Andersdenkenden gab es in Landshut auch entschiedenen Widerstand. Zum Beispiel von der ostbayerischen SPD, die natürlich längst verboten war. Vor allem junge Männer verteilten Tarnschriften, die das Programm der SPD erläuterten und zum Widerstand aufriefen.
Diese Schriften sind dann in der Exil-SPD erstellt worden, die sind da gedruckt worden in der Tschechoslowakei, mussten dann über die Grenze geschmuggelt werden und wurden dann über so ein Kuriersystem in Ostbayern unter den Mitgliedern verbreitet. Das stand unter Strafe, ja, also das war Volksverhetzung.
Dieser Ring von an die 200 Boten wird 1934 gesprengt und wegen Vorbereitung zum Hochverrat vor Gericht gebracht.
Unter den Angeklagten sind auch Josef Franzböck und sein Kamerad Karl Herrmann. In der Anklageschrift heißt es, die beiden
erscheinen hinreichend verdächtig, gemeinsam mit anderen durch ein und dieselbe Handlung a. ein auf gewaltsame Änderung der Verfassung des Deutschen Reichs gerichtetes Unternehmen vorbereitet und b. es unternommen zu haben, den organisatorischen Zusammenhalt einer anderen politischen Partei als der NSDAP aufrechtzuerhalten.
Josef Franzböck kommt nach 2 Jahren und 3 Monaten Gefängnis auch noch über ein Jahr ins KZ Dachau und wird dann an die Front eingezogen. Mutmaßlich bewusst an einen besonders gefährlichen Abschnitt, wo er 1943 ums Leben kommt. Der Enkel des ebenfalls angeklagten Vaters von Josef Franzböck, Dieter Hösel, hat die Ausstellung im Landshutmuseum vor kurzem besucht. Bei seinen Stammtischbrüdern oder auch bei manchen Verwandten stellt er immer wieder fest, dass dieser Widerstand heute nicht unbedingt auf Respekt stößt.
Ich sage dann auch, wenn es um Politik geht, braucht es euch nicht wundern, wenn ich eine andere Meinung habe, weil ich stamme aus einer aufmüpfigen Familie. Aber ich stelle schon aber fest, dass das nicht positiv vermerkt wird. Ich sage, ja, also, wenn der Hochverrat angeklagt war, dann wird er schon irgendwas gemacht haben. Dass das rein politisch war, ja, so weit denkt man halt nicht, oder was weiß ich, will man nicht denken. Mich wundert das auch. Ich meine, ich mache keinen Hehl draus. Weil ich fühle mich da ein wenig schon stolz drauf auf meine Großväter. Weil mitlaufen und Hurra schreien, wenn die anderen Hurra schreien, das ist keine Kunst.
Für die Ausstellung recherchiert hat die Biografien von Hösels beiden Großvätern der ehemalige BR-Autor Thomas Muggenthaler. Er bedauert es, dass heute meist nur die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 oder der Weißen Rose in Erinnerung sind.
Ich denke schon, dass der sogenannte kleine Widerstand, also der Widerstand kleiner Leute, weitgehend vergessen ist. Ich habe in Landshut auch die Fälle von 3 Kommunisten recherchiert, die ins Visier der Nationalsozialisten geraten sind und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, beziehungsweise Zuchthausstrafen. Die kennt dort auch kaum jemand. Dass 1944 nach dem 20. Juli hier aus der Region viele Sozialdemokraten und Kommunisten in das KZ Flossenbürg eingeliefert werden, das weiß ja auch fast niemand.
Durch die Reaktionen der Ausstellungsbesucherinnen und Besucher stellt die Kuratorin Doris Danzer fest, dass Landshuts Vergangenheit im Dritten Reich viele Menschen noch immer sehr beschäftigt, weil viele die Ereignisse damals von ihren Eltern oder Großeltern erzählt bekommen haben. Die nicht zu vergessen, hält sie gerade in Zeiten der rechtsradikalen Tendenzen in Bayern und Deutschland für wichtig.
Es gibt viele Augenblicke, ja, wo man sich denkt, hoppla, das ist doch so ähnlich. Warum halten denn die demokratischen Parteien nicht zusammen? Warum zerfleischen sich die untereinander? Warum versuchen sich die inhaltlich, programmatisch oder in der Sprache denjenigen anzupassen, von denen man weiß, dass sie das Parlament oder die Demokratie abschaffen wollen? Warum gibt es da keinen größeren Zusammenhalt? Genau dieser Zusammenhalt hat ja vor 33 auch gefehlt.
Ich habe mir gestern die Seminararbeit nochmal angeschaut, die du geschrieben hast. Und jetzt wäre es schön, wenn du es dir nochmal anschaust. Ich würde es ganz gern mit dir überhaupt den Text auch nochmal durchgehen.
Also, ich habe mir jetzt ein paar Sachen durchgelesen und das passt eigentlich alles. Also es ist sehr.
Die Pädagogin Sabine Gerhardus von der Erwachsenenbildungseinrichtung Dachauer Forum hat die Abiturientin Isabella Rumpler zu sich ins Büro eingeladen. Isabella hat eine W-Seminararbeit über einen Münchner Schreiner und Widerständler geschrieben. Vor den beiden Frauen liegt ein Probeabzug des Gedächtnisblattes für ihn.
Es handelt sich um Ludwig Wöhrl und der hat bei einer Flugblattaktion mitgemacht, um die Geschehnisse im Lager Dachau aufzuklären, die Menschen, und dann wurde er verhaftet. Und dann ist er auch mehr als 11 Jahre in Haft gewesen, hat verschiedene Lager gewechselt, war in Dachau, Auschwitz, Mauthausen, Flossenbürg und hat dann halt dort versucht, den Menschen in den Lagern zu helfen, hat auch Selektionslisten gefälscht, weil er ja auch Krankenhelfer war. Und hat auch Medikamente gestohlen und die Häftlinge versteckt, um denen zu helfen und ein paar vor den Tod zu bewahren.
Ludwig Wöhrl stammte aus München Großhadern, war ein begeisterter Kajakfahrer und Bergsteiger, arbeitete nach einer Sanitätsausbildung ehrenamtlich im Rettungsdienst, kam mit der Arbeiterbewegung in Kontakt
engagierte sich schließlich bei der Roten Hilfe für politische Gefangene und wurde nach der Machtergreifung der Nazis Mitglied der verbotenen KPD. Nach seiner Verhaftung 1934 kam der 28-Jährige ohne rechtsstaatliches Verfahren ins KZ Dachau. Nach 9 Monaten Kettenhaft, davon 7 Monate in Dunkelarrest und zahlreichen Folterungen, hatte er offenbar keine Mittäter oder Organisationen verraten. Anschließend arbeitete er in der Lagerschreinerei und dann als Pfleger im Häftlingskrankenbau.
Was ich an dieser Biografie noch sehr interessant finde, ist, in welch einer jetzt natürlich nicht nur grausamen Situation er sich befunden hat, sondern auch in welch einer ambivalenten Situation er sich befunden hat.
Die Projektleiterin des Dachauer Gedächtnisbuchs Sabine Gerhardus erzählt, dass Ludwig Wörl in der Häftlingsverwaltung von Auschwitz zu einer Gruppe von Häftlingen gehörte, die sich gegen eine antisemitische Häftlingsgruppe zur Wehr setzte, die zahlreiche Lagerinsassen auf dem Gewissen hatte. Die Gruppe von Ludwig Wörl habe mit allen Mitteln versucht, vor allem jüdische Gefangene im Krankenbau zu retten.
Da waren die nicht zimperlich. Also da hat man dann versucht, seine Verbindung zur SS zu nutzen und Leute zu denunzieren gegenseitig, damit die wegkommen. Also Wörl beschreibt es natürlich so, dass sie versucht haben, die Henkersknechte innerhalb der Mithäftlinge und der SS hinzuhängen. Auch sogar der SS, ja, dass die dann entweder versetzt worden sind oder sogar getötet wurden.
So hätten Wörl und seine Mitstreiter es geschafft, die Todesrate im Stammlager von bis zu 700 am Tag auf höchstens 15 zu senken. Abgesehen von den sonstigen Vergasungen. So beschreibt es Wörl nach dem Krieg in seinen Zeugenaussagen in mehreren Prozessen, in denen er gegen die ehemaligen SS-Männer aussagte und zu ihrer Verurteilung beitrug. Auch das erforderte noch Mut, weil die ehemaligen KZ-Häftlinge immer noch in Angst vor Verfolgung lebten und noch in der Nachkriegszeit geächtet waren. Abgesehen davon, dass Wörl nach 11 Jahren KZ ein körperliches Wrack war und auch seinen Beruf als Schreiner nicht mehr ausüben konnte. Für ihre Seminararbeit hat Isabella Archive in Auschwitz oder Yad Vashem angeschrieben, sowie die Einwohnermeldeämter mehrerer Städte.
Ich habe halt nach und nach immer mehr über den rausgefunden und ich hätte nicht erwartet, dass was ich am Anfang gefunden habe, dass da so eine komplexe und auch eigentlich wichtige Person dabei rausgekommen ist. Also es hat schon Spaß gemacht, immer Sachen zu erfahren und vor allem auch Sachen, die, wo man sich eigentlich gar nicht in den Träumen ausmalen konnte, was da so jetzt so wirklich passiert und wie das so ist. Also es war schon eigentlich sehr spannend und es hat schon Spaß gemacht, seinen Lebensweg zu verfolgen.
Isabella Rumpler möchte nach einem freiwilligen sozialen Jahr gerne Religionslehrerin werden, um für Verständnis der Menschen untereinander zu werben. Die Beschäftigung mit der Biografie von Ludwig Wörl und seinem Leben in mehreren Konzentrationslagern hatte dafür einen wichtigen Einfluss, sagt sie.
Ich denke mir eigentlich nur so, wie kann ein Mensch eigentlich sowas gemacht haben oder wie sind diese Menschen dazu in der Stande gewesen, sowas einfach nur einem anderen Menschen anzutun, nur weil sie einer anderen Religion angehört haben oder andere Denkweisen hatten oder irgendwie solche Sachen. Also was muss da falsch gelaufen sein, dass sowas passieren kann und wie die anderen Menschen nur einfach mitmachen konnten, ohne sich dagegen zu wehren und auch wie die SS-Leute das überhaupt geschafft oder nur übers Herz gebracht haben, so viele Menschen zu foltern, zu vergasen und einfach die Leichen Tag für Tag rumzuschleppen und zu verbrennen, weil ich kann mir das nicht vorstellen.